Robert Schumann, Klavierquartett. Dritter Satz hier mit dem Mandelring-Quartett.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Diese und nächste Woche mit Die Allee, das Debüt von Florentine Anders. Und wir sind mittlerweile in den turbulenten Nachkriegsjahren im Westen und im Osten. Deutschland konkurrieren zwei Systeme, DDR und BRD, werden gegründet. Und der Architekt von Ostberlin heißt Hermann Henselmann und er gerät zwischen die Räder von politischen Machtspielen. Er entwickelt einen Plan, um all seine Kritiker mundtot zu machen. Allerdings, der Plan ist auch relativ riskant. Jördis Triebel, hören Sie jetzt.
In Berlin trifft er sich zuerst mit Scharoun, der in der Ostzone das Institut für Bauwesen leitet. Das Treffen ist unverdächtig. Hermann ist regelmäßig am Institut, denn die Hochschule in Weimar gilt als eine Außenstelle, um Musterlösungen für den Aufbau von Schulen, Kulturstätten und Neubauernhäuser zu entwickeln. Hermann eröffnet Scharoun, dass er gern komplett nach Berlin wechseln und sich voll auf die Arbeit am Institut konzentrieren würde. Weimar ist ihm zu beschränkt. Scharoun unterstützt ihn, allerdings hält sich sein Einfluss in der Partei in Grenzen. Im Gegenteil, seine Ideen der modernen Großstadtplanung finden dort momentan wenig Anklang. Er ist selbst froh, dass er in diesen Zeiten noch ein zweites Standbein an der Technischen Universität im Westteil der Stadt hat. Es hat sich natürlich zu ihm herumgesprochen, dass Hermann in einem Parteiverfahren in Weimar in die Mangel genommen wurde. Henselmann gilt als politisch unzuverlässig und soll keine führenden Positionen mehr bekommen, lautete in Thüringen der Beschluss. Ja, ich weiß. Ich wollte nur hören, was du denkst, sagt Hermann, während er das Büro verlässt. Dann geht er zu Fuß zum Dorotheenstädtischen Friedhof, der nur ein paar hundert Meter entfernt ist. Vor dem Grab des großen Baumeisters Schinkel hält er inne und wartet auf den RIAS-Informanten, mit dem er hier ein geheimes Treffen verabredet hat. Wenn es schief geht, denkt er, dann liege ich vielleicht auch bald hier. Wenn es gut geht, dann müssen die giftigen Polypen aus Weimar mir zum Sieg gratulieren. Es geht nicht nur um sein Überleben als Architekt. Es geht auch um Rache an jenen Genossen, die ihn fallen sehen wollen. Der amerikanische Rundfunk RIAS soll am nächsten Tag vermelden, dass Henselmann in Weimar verhaftet wurde, weil er der Führung zu unbequem geworden war. Als Quelle soll sich der Informant auf Parteikreise berufen. Am 18. Juni 1949 geht die Nachricht »Henselmann verhaftet« erstmals über den Äther und verbreitet sich in Windeseile. Brisant ist nicht nur die Tatsache, dass Henselmann Rektor in der Provinz Weimar ist, sondern vor allem, dass er dem zweiten deutschen Volksrat angehört, der kurz zuvor bestimmt wurde. Für die Westmedien ist die Verhaftung ein gefundenes Fressen, um den Intellektuellen aus dem Osten klarzumachen, dass sie lieber heute als morgen die Zone verlassen sollten. Die Echtheit der Meldung wird nicht hinterfragt. Schließlich passt sie zu der gerade stattfindenden Säuberungswelle in der sowjetischen Besatzungszone. Die Parteispitze ist in heller Aufregung. Sie braucht ein öffentliches Dementi. Hermann wird nach Berlin zitiert. Auf einer Pressekonferenz soll er sich persönlich vor den Kameras der Journalisten zeigen und die Nachricht seiner Verhaftung als Falschmeldung der Westpropaganda entlarven. Das will ich gerne tun, aber die Journalisten könnten unterstellen, ich werde gezwungen zu dem Dementi, gibt Hermann zu bedenken. Wäre es nicht viel glaubwürdiger, den Gerüchten, ich sei unerwünscht, mit einer Beförderung nach Berlin zu begegnen? Scharoun könnte Unterstützung an seinem Institut gebrauchen. Die Genossen sind einverstanden. Es bleibt ihnen auch kaum eine andere Wahl. Hermann jetzt nach Buna zu schicken, um dort vor Ort den Aufbau des Werkes zu überwachen, wie es die Parteikontrollkommission in Weimar empfohlen hatte, würde im Westen als Strafversetzung ausgeschlachtet und aus ihm einen Märtyrer machen. Außerdem gilt Hermann als unberechenbar. Die Beförderung nach Berlin ist ihr Garant, dass er wirklich mitspielt und den Pressevertretern gut gelaunt glaubhaft macht, dass sie einer Ente auf den Leim gegangen sind. Nein, er ist nicht verhaftet, sondern, haha, ganz im Gegenteil, nach Berlin berufen, als neuer Abteilungsleiter in Scharouns Institut für Bauwesen. Hermann triumphiert. Weimar mit seinen Denunzianten liegt hinter ihm. Und in Berlin erwarten ihn weitaus größere Gestaltungsmöglichkeiten als an der Hochschule. 1949. Isi und der Umzug nach Berlin. Isi freut sich riesig auf den Umzug nach Berlin. Auf die Stadt und auf die Menschen, die, wie sie findet, dort weniger engstirnig sind als in Weimar. Das Studium hat sie ohnehin aufgegeben. seit im August 1948 ihr süßer Sohn Philipp zur Welt kam. Das achte Kind. Endlich wieder ein Junge. In Berlin wird sie wieder bei ihrer Schwester Karin sein. Und auch ihr Bruder Raimund hat seinen Studienort von Jena nach Berlin verlegt. Raimund versucht, die Schwestern zu überzeugen, nach West-Berlin zu ziehen. Er hält die Berlin-Blockade durch Stalin für ein ungutes Omen. Fast ein Jahr lang mussten die Westsektoren über eine Luftbrücke versorgt werden, weil Land- und Wasserwege gesperrt waren. Der Kalte Krieg spitzt sich nach der Einführung der D-Mark im Westen zu. Alles läuft auf eine Teilung Deutschlands hinaus. Aber Isi und Karin folgen ihren Männern und für sie steht die Seite fest. Die Gründung eines neuen, besseren Staates steht kurz bevor. Sie wollen dabei sein. Havemann wechselt von seinem Institut in Dahlem an die Humboldt-Universität im Osten. Nachdem er in Dahlem als Informant des sowjetischen Geheimdienstes enttarnt wurde, hat er dort ohnehin keine Zukunft mehr. Auf die Familie Henselmann wartet in Ostberlin eine große Villa in der Pankower Breiten Straße, ganz in der Nähe des sogenannten Städtchens, das das sowjetische Militär beschlagnahmt hatte. In die Villen des abgeriegelten Majakowski-Rings zieht nach der Gründung der DDR im Oktober 1949 die neue Machtelite ein. Während weite Teile der Stadt in Trümmern liegen, blieben hier im Norden viele Häuser unversehrt. Nur ein paar Meter weiter, im Schloss Schönhausen, ist der Amtssitz von Wilhelm Pieck, dem ersten Präsidenten der DDR. Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht, Vorsitzender des Ministerrats Willi Stoff, Ministerpräsident Otto Grotewohl, all jene, die so gern in Weimar im Hause Henselmann zu Gast waren und nun die Fäden des neuen Staates in der Hand haben, wohnen in unmittelbarer Nachbarschaft. Das Haus in der Breiten Straße hat zwei Eingänge. Der Seiteneingang führt zu einer ehemaligen Arztpraxis. Hier wird der Kindertrakt eingerichtet, in dem auch die zwei Hauswirtschafterinnen wohnen. So sind Isi und Hermann mit ihren Gästen im Salon ungestört. Das trubelige Weimarer Leben im Studentenwohnheim, wo die Türen immer für alle offen waren, will Isi endlich hinter sich lassen. Hinter dem Haus erstreckt sich ein riesiger Obstgarten, der von einem alten Pärchen im Souterrain gepflegt wird. Und vor dem Haus steht Hermanns erstes Dienstauto. Ein schwarz glänzender BMW mit roten Sitzen, sogar mit Chauffeur. Dabei sieht man zu jener Zeit neben den Pferdekutschen und Straßenbahnen nur wenige Autos auf den Straßen. Kaum in Berlin angekommen, wird Isi wieder schwanger. Sie will Hermann, der gerade seine neue Stelle am Institut für Bauwesen angetreten hat, mit dieser Nachricht nicht belasten. Während er auf einer längeren Dienstfahrt ist, wird sie eine Abtreibungsmethode ausprobieren, von der sie schon häufiger gehört hatte. Sie führt sich Zellstoff in die Gebärmutter ein, wo dieser dann über mehrere Tage anwächst. Dann zieht sie den Zellstoff mit einem kräftigen Ruck samt Fötus wieder heraus. Es klappt, aber die Schmerzen sind höllisch. Kurz verliert sie das Bewusstsein. Sie ruft nach Michael und Steffi, die beiden Ältesten müssen ihr helfen. In einer Schüssel tragen sie den Embryo in den Garten und vergraben ihn unter dem Pflaumenbaum. Steffi steht bei dem Begräbnis neben ihrem Bruder, der unter Tränen Brahms Wiegenlied singt.
Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
Isi hört das Lied durch das geöffnete Fenster. Gott will nicht, denkt sie. Als die beiden an ihr Bett zurückkommen, müssen sie ein Schweigegelübde ablegen. Die anderen Familienmitglieder erfahren lediglich, dass Isi zur Kur fahren muss, um sich von den Strapazen des Umzugs zu erholen. Als Isi nach 3 Wochen wieder in die Villa zurückkommt, herrscht Chaos. Hermann empfängt sie mit Rosen, um die schlechten Nachrichten erträglicher zu machen. Die beiden Hausangestellten haben ohne Ankündigung den Dienst quittiert und sind in den Westen gegangen. Ebenso wie ihr Sohn Michael. Der 15-Jährige hatte sich im Westberliner Auffanglager Mariendorf gemeldet, um dort von den Amerikanern ausgeflogen zu werden. Er hatte Ärger an der Schule und traute sich nicht nach Hause. Und die Verlockungen des Westens sind in Berlin viel greifbarer als in Weimar. Bringen Sie die Kinder durch den Umzug nach Berlin in Gefahren, auf die sie gar nicht vorbereitet sind, fragt sich Isi. Hat sie Michaels Probleme in der Schule nicht ernst genug genommen? Hermann dagegen ärgert sich maßlos, dass Michael mit seiner kindsköpfigen Aktion seinen Ruf gefährdet in seiner neuen Position. Wie soll er erklären, dass der eigene Sohn dem Land den Rücken kehrt? Der Junge muss so schnell wie möglich zurück. Hermann fährt nach Mariendorf, holt Michael dort ab und besorgt ihm einen Platz an einer anderen Schule. Es wird ein neues Kindermädchen eingestellt, das auch in der Lage ist, den Kindern bei den Schulaufgaben zu helfen. Denn es stimmt ja. Weder Isi noch Hermann haben Zeit, sich um die Schulsachen der Kinder zu kümmern. Ein Verlust allerdings lässt sich nicht so leicht wieder gut machen. Isis Bruder Raimund hat nach einer gescheiterten Jugendliebe beschlossen, West-Berlin zu verlassen und in Bonn weiter zu studieren, in der Nähe der Mutter Sibylle. Er hat gewartet, bis Isi von der Kur kommt, um sie noch einmal in den Arm zu nehmen. Isi schnürt es die Luft ab. Sie spürt, dass dieser Abschied endgültig ist. Das Land ist geteilt und die beiden Supermächte stehen sich unversöhnlich gegenüber. Der Kalte Krieg, der in Weimar nur aus der Ferne wahrnehmbar war, ist in der Frontstadt Berlin allgegenwärtig. 1950. Isa erlebt die Großstadt. Isa hatte sich nur schweren Herzens von ihrer Schule in Weimar getrennt. Von ihrer Lehrerin Frau Kirschstein bekam sie die Aufmerksamkeit, die sie zu Hause vermisste. Es schien ein Licht anzugehen, wenn Isa den Raum betrat, und sie stand plötzlich auf einer Bühne. Isa gab alles, um der Aufmerksamkeit, diesem ungekannten Hochgefühl, gerecht zu werden. Sie ließ sich die ausgefallensten Spiele, Streiche oder Geschichten einfallen, um die Klasse zu begeistern. Und die Kinder folgten ihr, egal was sie tat. Sie war gerade 7, als sie diesen geliebten Zufluchtsort verlassen musste. In Berlin behält sie ihr bewährtes Doppelleben bei. In der Schule ist sie die aufmüpfige Anführerin und prahlt gern mit all den prominenten Personen, die bei ihnen in der breiten Straße ein- und ausgehen, von Ulbricht bis Grotewohl. Hier weht allerdings ein anderer Wind als in Weimar. Die Lehrer scheinen die Kinder aus den privilegierten Familien, die sich gerade in Pankow ansiedeln, argwöhnisch zu beobachten. Sie frohlocken, wenn sie ihnen Verfehlungen oder schlechte Leistungen nachweisen können. Ständig ruft ihre Lehrerin bei den Eltern an, wenn Isa ihre Hausaufgaben vergessen oder sich auf dem Schulhof zu wild benommen hat. Nach der Schule geht sie lieber nicht nach Hause, sondern erkundet die neue große Stadt. Während in Weimar auf dem Mühlenberg jeder jeden kannte, kann man sich in der Anonymität der Großstadt eine Menge erlauben, ohne dass es bemerkt wird. Am Nachmittag klettert sie mit den Freunden halsbrecherisch in den Ruinen herum oder hilft den Trümmerfrauen beim Steineklopfen. Alle klopfen Steine, junge und alte. Und ihr macht es Spaß, dabei zu sein und sich nützlich zu machen. Genau genommen klopft sie nicht den Mörtel ab, sondern bildet mit den anderen Kindern eine Reihe, in der sie sich die fertigen Ziegelsteine zuwerfen und dann stapeln. Einmal waren sie auch an der Frankfurter Allee. Ihr Bruder Andreas hatte ein paar Groschen zusammengekratzt und dann sind sie mit der Straßenbahn dorthin gefahren. Hier wird am meisten geklopft. Es gibt Loren auf Schienen, die Steine transportieren. Kein Haus scheint stehen geblieben entlang der Straße, auf der die Rote Armee 1945 nach Berlin vorgerückt war, um den Krieg zu beenden. Genau an diesem Ort soll der nationale Wiederaufbau der DDR starten. Und Isa ist stolz, dass ihr Vater dabei sein wird. Zu Hause dagegen macht sie sich unsichtbar, verkriecht sich am liebsten mit den Dackeln, die das neue Kindermädchen mitgebracht hat, in der Hundehütte und teilt sich mit den Welpen das Futter. Bei den Mahlzeiten, bei denen der Vater mit am Tisch sitzt, bekommt sie kaum einen Bissen runter. Wenn alle aufgegessen haben und sie noch immer vor ihrem kaum angerührten Teller sitzt, gibt der Vater ihr den Takt vor. Kauen, kauen, schlucken, kauen, kauen, schlucken, befiehlt er streng, denn Isa sieht immer noch unterernährt aus, wie schon als Baby. Wenn sie dann endlich den Tisch verlassen kann, rennt sie auf die Toilette und bricht alles wieder aus. Dann zieht sie sich in eine Kammer unter dem Dach zurück und schaut aus dem kleinen Mansardenfenster. Sie könnte ewig auf die Straße vor der Villa gucken. Pferdekutschen fahren Eisblöcke aus, Straßenbahnen biegen kreischend um die Kurve. Auf dem Bürgersteig steht ein Stand, an dem heiße Bockwürste verkauft werden. Der Duft von der heißen Brühe zieht in Isas Zimmer und sie kann nicht genug davon bekommen. Ihr Magen knurrt. Was würde sie jetzt für eine Bockwurst geben? Ab und zu hält vor der Villa neben Hermanns BMW auch ein elegantes, offenes Steier-Cabriolet, aus dem ein kleiner Mann mit Schiebermütze und blauem Mao-Anzug steigt. Isa weiß, wer das ist. Der Vater hat den Kindern erzählt, dass Brecht ein berühmter Autor ist, den er sehr verehrt, und er hat ihnen die Lieder aus der Dreigroschenoper vorgespielt. Bei seinen Besuchen ruft er die Kinder gern im Erwachsenentrakt zusammen, damit sie ihn begrüßen. Brecht ist gerade aus dem Exil aus der Schweiz nach Ostberlin zurückgekommen, um am Schiffbauer Damm sein Theater aufzubauen. Für seine angeheuerten Schauspieler sucht er Wohnungen und da kann Hermann helfen. Isa mag seine ruhige Art. Er beobachtet, hört aufmerksam zu und sagt nur wenige Sätze, während Hermann wortreich gestikuliert. 1951. Hermann und das Aufbauprogramm. Hermann kann endlich wieder entwerfen. Und das in einem modernen Atelier, das Hans Scharoun für das Bauinstitut in der Hannoverschen Straße als Dachgeschoss bauen ließ. Es gibt keine Wände in dem großen hellen Raum, nur weiße Stützbalken zwischen den großen Zeichentischen. Hier steht Hermann zusammen mit den Kollegen am Reißbrett und entwickelt fieberhaft Ideen für den Wiederaufbau. Hände und Unterarme sind schwarz vom Graphit. Die Junisonne heizt das Dachgeschoss durch die großen Fenster auf. Wenn Hermann sich den Schweiß von der Stirn wischt, sehen die schwarzen Streifen auf der Stirn aus wie Kriegsbemalung. Die DDR will das große nationale Aufbauprogramm starten und braucht dafür einen Generalplan. Hermann übernimmt die Meisterwerkstatt 1. Gemeinsam mit den beiden weiteren Meisterwerkstätten der Architekten Richard Paulig und Hans Hopp sollen sie das erste sozialistische Wohngebiet entwerfen, als Paradebeispiel für den Wiederaufbau der sozialistischen Städte. In Ost- und Westberlin hat ein Wettlauf begonnen, welches System am besten in der Lage ist, die zerstörten Städte wieder aufzubauen. Allen voran die Ruinenstadt Berlin. Millionen von Menschen haben ihre Behausungen verloren und brauchen dringend ein neues Dach über dem Kopf. Hermann will beim Wiederaufbau an die gerade wieder aufblühende Moderne anknüpfen, die von den Nazis so rigoros beendet wurde. Darin ist er sich mit Hopp und Paulig einig. Sie werden überzeugen mit ihren Entwürfen, auch wenn Moskau etwas anderes wünscht. Stalin ist weit weg. Ihr Bauherr heißt Ulbricht. Und den werden sie sich schon erziehen. Hans Scharoun und Ludmilla Herzenstein hatten 1949 mit ihrem Entwurf für das Laubenganghaus der Wohnstadt Friedrichshain die Richtung gewiesen. Das Wohnhaus nahm den Stil der modernen Arbeitersiedlungen auf, die von den Bauhäuslern Max und Bruno Taut in Berlin vor dem Krieg errichtet wurden. Hätte Ulbricht nur nicht diese Idee gehabt, Josef Stalin zum 70. Geburtstag diese Straße zu schenken, dann hätte in Moskau wohl niemand Notiz genommen von den Laubenganghäusern. Am 21. Dezember 1949, zur großen Geburtstagsjubelfeier, wurde die Frankfurter Allee in Stalinallee umbenannt und der Grundstein für die fünfgeschossigen Wohnbauten gelegt. Kostengünstige, schnell realisierbare Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen, lichtdurchflutete Wohnräume nach Süden, moderne Bäder und Küchen nach Norden ausgerichtet. Jeder Quadratmeter effizient genutzt. Schließlich sollten in kurzer Zeit an dieser Stelle tausende Wohnungen entstehen. Ulbricht fuhr stolz mit den Entwürfen im Gepäck nach Moskau, um Stalin eine Vorstellung zu geben von der ersten sozialistischen Straße in Berlin, die seinen Namen trägt. Doch dort war man wenig begeistert. Laubenganghäuser waren nicht in Stalins Sinne. Die Pläne wurden von seiner Entourage abgefangen und dem unberechenbaren Tyrannen lieber gar nicht erst gezeigt. Eine solche Magistrale, benannt nach dem ruhmreichen Generalissimus, müsse viel monumentaler, prestigeträchtiger sein. Ja, die Überlegenheit des Sozialismus repräsentieren. Noch vor dem Richtfest der Laubenganghäuser stand fest, dass die Stalinallee unmöglich in diesem Stil weitergebaut werden kann. Stattdessen wurden eilig ein paar schnell wachsende Pappeln vor die Fassaden gesetzt, um das Gebäude dahinter verschwinden zu lassen. Die Moskauer Genossen drückten Ulbricht einen Architekturbildband in die Hand und luden eine Delegation von Funktionären und Architekten zu einer Studienreise nach Moskau ein. Henselmann und Scharoun blieben außen vor, galten doch gerade die beiden als Vertreter der Moderne. Mögliche Störfaktoren, die Diskussionen anstoßen könnten, waren unerwünscht. Die Delegation kehrte mit 16 Grundsätzen der Stadtplanung im Sinne des sozialistischen Realismus nach Berlin zurück. Im Herbst 1950 wurden die Grundsätze von der Partei beschlossen. Nationale Tradition soll in den neuen Gebäuden sichtbar werden und nicht ein internationaler Stil, eine Ausgeburt des Kapitalismus, der von sich behauptet, universal zu sein. Ein Stil, der genauso gut nach Afrika oder Amerika passen könnte, wie es Ulbricht auf den Punkt brachte. Hermann und Charun versuchten noch in letzter Minute mit einer ganzen Reihe von Änderungsvorschlägen zu intervenieren, aber nicht ein einziger Vorschlag kam durch. Charun verließ das Institut und konzentrierte seine Arbeit nun ganz auf Westberlin. Das Institut wird zur Bauakademie der DDR. Und nun? Die drei Meisterwerkstätten verabreden sich, trotz alledem bei ihrer Linie zu bleiben. Hermanns erster Vorentwurf von 1950 schließt an Charun an, wenn auch wesentlich repräsentativer. Flache, eingeschossige Ladenzeilen mit großen Glasfronten, unterbrochen von achtgeschossigen Wohnhochhäusern, die mit der schmalen Stirnseite zur Allee zeigen. Flachdächer und Punkthochhäuser. Eine lockere grüne Stadtlandschaft statt Blockrandbebauung. Ganz im Stil der internationalen Nachkriegsmoderne. Sozialistisch ist der Inhalt, nicht die Form. Es geht darum, wie die Menschen miteinander in den Häusern leben, wie sie sich in ihren Quartieren bewegen und kommunizieren. Die Partei zeigt allerdings wenig Verständnis für seine Argumente. Alle drei Meisterwerkstätten überarbeiten immer wieder ihre Entwürfe, gehen Kompromisse ein, der Stil der Moderne bleibt jedoch unverkennbar. Am renitentesten ist die Meisterwerkstatt 1. Hermann setzt weniger auf Kompromisse als auf seine Überzeugungskraft. Der junge Staat ist schließlich unerfahren als Bauherr. Von Baukultur und dem, was sich gerade weltweit so Spannendes auf diesem Gebiet abspielt, haben die Entscheider keine Ahnung. Deshalb wird er ihnen auf die Sprünge helfen. Es kommt nur darauf an, die richtigen Bilder und Visionen im Kopf zu erzeugen. 1951. Hermann und das Hochhaus an der Weberwiese. Die Ergebnisse der drei Meisterwerkstätten werden in der Aussprache von der Parteispitze zerlegt. Von bürgerlicher Dekadenz ist die Rede, von fehlendem Klassenbewusstsein, von Anbiederung an den Feind im Westen. Das Politbüro ist ungehalten. Schon seit Monaten zieht sich das Verfahren um den Generalplan hin und aus Sicht der Partei gibt es noch immer keine vorzeigbaren Ergebnisse, mit denen, wie geplant, im Herbst das Aufbauprogramm republikweit gestartet werden kann. Die Genossen fühlen sich hingehalten. Und da ist auch etwas dran. Hermann hatte gehofft, der Zeitdruck spielt ihm und den anderen Meisterwerkstätten in die Hände. Wenn alle bei einer Linie bleiben, müssen irgendwann die Entwürfe mangels Alternativen abgenickt werden, um den Plan nicht in Gefahr zu bringen, so die Idee. Doch das Kalkül scheint nicht aufzugehen. Die Abweichler sollen nach dem Willen der Partei endlich einlenken, allen voran der besonders widerspenstige Henselmann. Rudolf Hernstadt, der in der Partei für das Gelingen des Aufbauprojekts im Sinne Moskaus verantwortlich ist, würde am liebsten eine ganz neue Architektenriege ranlassen. Das macht er unmissverständlich deutlich. Doch dafür ist es zu spät. Das Politbüro lässt es nicht zu, dass das groß angekündigte Aufbauprogramm jetzt in Verzug gerät, während auch in Westberlin der Wohnungsbau in Fahrt kommt, allerdings noch ausgebremst durch komplizierte Eigentumsverhältnisse. Das verschafft dem Osten, der konsequent enteignet, einen kleinen Vorsprung, der jetzt nicht verspielt werden darf. Hernstadt gibt den drei Meisterwerkstätten eine letzte Chance. Es soll ein Bewährungstest sein, ob die ausgewählten Architekten überhaupt noch für die Aufgabe geeignet sind. Innerhalb von nur 8 Tagen sollen alle drei Werkstätten einen Entwurf für das Hochhaus an der Weberwiese in Friedrichshain vorlegen. Der beste soll dann als Stilvorlage für die Stalinallee dienen. Hermann bleibt kämpferisch. So leicht lässt er seine Überzeugung von den Funktionären nicht vom Tisch fegen. Aufgeladen verlässt er die Aussprache. Ja sagen und trotzdem weitermachen. Das ist die Devise, die er im Atelier seinen Mitarbeitern verkündet, als sie sich an die Arbeit machen, das Hochhaus an der Weberwiese zu zeichnen. Einen Tag nach dem großen Anschiss besuchen Hernstadt und sein Gefolge die drei Meisterwerkstätten im Atelier, um zu sehen, ob seine Ansage Wirkung zeigt. Hermann lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. In der Meisterwerkstatt 1 sind wenig Anzeichen der Einsicht sichtbar. Zeigt den anderen Meisterwerkstätten, was eine Hake ist, zischt Hernstadt ihm ins Ohr. Fragt sich nur, was die richtige Hake ist, antwortet Hermann und bittet dann die Genossen zu gehen, denn hier müsse gearbeitet werden. 3 Tage später, am 29. Juli, schlägt Hermann beim morgendlichen Kaffee in Pankow die Zeitung auf, und die lässt ihn wie gelähmt in seinem Löwensessel sitzen. Ein großer Aufmacher von Hernstadt, der zugleich Chefredakteur des Neuen Deutschlands ist, titelt in der Sonntagsausgabe über den Baustil, den politischen Stil und den Genossen Henselmann. In dem Artikel stellt er unverhohlen die Frage, ob Hänselmann eigentlich zu den Guten oder Bösen im Kampf gegen den Imperialismus gehört. Schließlich scheint er sich immer noch nicht von dem im Westen gefeierten internationalen Baustil loszusagen. Was hat er eigentlich Böses getan? Gar nichts Böses hat er getan, steht da. Genosse Hänselmann ist ein lebhafter Mann, sozusagen ein 40-jähriger Spring ins Feld. Er redet nachdrücklich und gebildet und unklar bleibt in der Regel nur eine Kleinigkeit, ob er dafür ist oder dagegen. Zum Beweis werden seine abfälligen Bemerkungen gegenüber der ästhetischen Qualität der gerade in Berlin errichteten Botschaft der Sowjetunion ins Feld geführt. Also hat Hänselmann doch etwas Böses getan? Jawohl, er hat einen Verstoß gegen den politischen Stil begangen, den wir von unseren Genossen fordern. Hermann lässt die Zeitung sinken, seine Hände zittern. Das klingt nach Umerziehungslager, nach Sibirien. Dann liest er weiter. Herrnstadt lässt Großmut walten, allerdings mit einer Formulierung, die er an Exorzismus, an Austreibung des Bösen denken lässt. Was tun in solch einer Lage? Die Aufgabe der Partei ist klar, den Künstlern zu helfen, das Unglück, das sie getroffen hat, zu überwinden. Noch bleiben laut Artikel 7 Tage Zeit, um unter Beweis zu stellen, zu welcher Seite Hänselmann und die anderen gehören. Der Ton ist ungewöhnlich scharf und ungewöhnlich persönlich. Warum steht allein Hänselmann in der Überschrift? Soll etwa er der Säuberungsaktion der Partei von antistalinistischen Genossen zum Opfer fallen, um die anderen auf Linie zu bringen? Er wäre nicht der Erste, der unter irgendeinem vorgeschobenen Spionageverdacht verhaftet wird. Hermanns erster Gedanke ist die Ausreise in den Westen. Panisch geht er im Kopf seine Möglichkeiten durch, seine Kontakte von Hamburg bis Frankfurt am Main. Aber wie soll er in so kurzer Zeit die Ausreise mit den 8 Kindern bewerkstelligen und vor allem bezahlen? In seiner Ratlosigkeit ruft Hermann seinen Freund Brecht an und verabredet noch am selben Abend ein Treffen in dessen Wohnhaus in Weißensee. Schließlich muss auch Brecht sich mit seinen aktuellen Stücken Formalismusvorwürfen der Partei stellen. Beide zünden sich eine Zigarre an und hüllen sich in eine blaue Rauchwolke. Hermann ist aufgebracht, bringt laut und übersprudelnd all seine Argumente hervor. Brecht hört zu und reagiert dann ruhig und besänftigend. Die Arbeiterklasse sei eben noch nicht reif für die Moderne. Der Künstler dürfe sich nicht über das Volk erheben, sondern müsse den Menschen kleinere Schritte zumuten und sie behutsam in die richtige Richtung bewegen. Erst wenn sich das Bewusstsein verändert habe, werde auch die neue Form populär werden. Während des Gesprächs bietet ihm Brecht erstmals das Du an, als Weggefährte der revolutionären Bewegung, die auch in der Kunst Zeit, Kraft und Mühe kostet. Das klingt nachvollziehbar für Hermann. Ja, das klingt nach Absolution für das Nachgeben, was sich bis dahin für ihn anfühlte wie ein Verrat an seinen Idealen. Die Arbeiterklasse ist noch nicht so weit. Sie sehnt sich nach jahrelangem Elend in den Hinterhöfen eben nun nach einer solchen Fassade, wie sie die Herrschaften in den bürgerlichen Vorderhäusern hatten. Und das waren senkrechte große Fenster und Gesimse und keine waagerechten Fensterbänder mit schmalen Stahlrahmen.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Das milliardenschwere Finanzpaket für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz muss heute noch die Hürde im Bundesrat nehmen. Dort braucht es, wie schon im Bundestag, eine Zweidrittelmehrheit. Dass die zusammenkommt, gilt als wahrscheinlich. Wie sich die norddeutschen Länder positionieren, fasst Laura Jahnke aus der NDR Nachrichtenredaktion zusammen.
Alle wollen mit Ja stimmen. Bei Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen stand das schon länger fest. Mecklenburg-Vorpommern war bis zuletzt noch Wackelkandidat, weil die mitregierende Linke die geplanten Mehrausgaben für Verteidigung ablehnt. Heute früh hieß es dann aber auch, Mecklenburg-Vorpommern wird zustimmen. Ministerpräsidentin Schwesig erklärte, SPD und Linke hätten das gesamte Gesetzespaket gemeinsam abgewägt und sich im Interesse des Landes dafür entschieden. Denn es brauche jetzt Investitionen in Wirtschaft und Arbeitsplätze, Kitas und Schulen und in moderne Krankenhäuser. Die norddeutschen Länder können auf Gelder aus dem Sonder